Der sagt willkommen zu 1:1. Und gleich vorneweg, in 3 Wochen startet in Nürnberg unser BR-Podcast-Festival. Hoffentlich mit einigen von Ihnen im Publikum. Da können Sie live dabei sein bei Begegnungen, zum Beispiel wenn Caro Matzko auf Freiherr zu Guttenberg trifft. Am 16. Oktober wäre das. Alle Tickets und Infos unter podcastfestival.de. Und nun die erste Frage an meinen heutigen Gast in diesen bewegten Tagen, diesen politischen Zeiten. Was ist jetzt sinnvoller? Reden wir gleich über das Drittel AfD-Wähler oder besser über die anderen 2/3?
Ja, sie gehören irgendwie beide zusammen. Das eine macht Sorge und das andere Hoffnung. Aber man muss aufpassen, dass jetzt jedenfalls nicht noch mehr in Richtung AfD abwandern. Und man muss neben der AfD eben auch das BSW als eine große Gefahr ansehen.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Norbert Johr im Gespräch mit
Ruprecht Polenz, CDU-Politiker und Experte für Außenpolitik.
Und Sie sind ziemlich genau, bis auf ein paar Tage, 3 Jahre älter als die Bundesrepublik. Haben einiges mitgemacht, mitgestaltet, miterlebt. Ist Ihnen ernsthaft bang um die Demokratie?
Na, ich hatte, weil Sie auf meinen Geburtsjahrgang 1946 ansprechen, immer das Gefühl, ich hätte damit richtig Glück gehabt. Ich bin in die längste Friedenszeit reingeboren, die Deutschland in seiner Geschichte erlebt hat. Und ich möchte natürlich schon, dass das meine Kinder und Enkel von sich auch mal sagen können. Und vor 20 Jahren wäre ich da noch ziemlich sicher gewesen, dass das so kommt. Jetzt bin ich mir leider nicht mehr so sicher, wenn ich auf Russland schaue, wenn ich auf manche Entwicklungen in den USA schaue, wenn ich auf China schaue, was die Außenpolitik angeht, aber auch, wenn ich mir anschaue, wie wackelig teilweise jetzt auch unsere Demokratie im Inneren zu werden anfängt.
Ja, ich schaue auf Ihre Wehr, da sehe ich so einen emaillierten Sticker, die Deutschlandflagge und die ukrainische. Und da sind wir seltsamerweise auch gleich wieder bei einer Landtagswahl in Brandenburg, ziemlich weit oben. Die Hoffnung, mag man werten, wie man mag, dass mit einer Wagenknecht-Partei das Ganze näher Richtung Frieden rückt, einem Ende des Krieges.
Ja, damit macht Sarah Wagenknecht Wahlkampf, ist auch dauernd in Talkshows. Und was sie anspricht, ist ja etwas, was wir alle teilen. Wir wollen Frieden, wir wollen Sicherheit. Wir wollen uns nicht fürchten müssen, aber wenn man sich anschaut, welche Rezepte Frau Wagenknecht dafür vorschlägt, nämlich jetzt irgendwie Putin dann doch ein Stück von der Ukraine zu geben, in der Hoffnung, er ist dann damit zufrieden. Da hat ja schon die Vergangenheit gezeigt, dass es nicht stimmt. Nach der Krim-Annexion 2014 hat er eben weitergemacht und er sagt ja auch ganz klar, die Ukraine als Staat gibt es gar nicht, das ist alles Russland und es gibt auch kein ukrainisches Volk, das sind alles Russen und wer das anders sieht, ist Nazi. Und deshalb ist der Weg, den Frau Wagenknecht für einen Frieden vorschlägt, einer, der uns selber einer kriegerischen Auseinandersetzung näher bringt, weil Putin eben weitermachen würde, wenn er in der Ukraine Erfolg hätte.
Die anderen sagen, wie weit sind wir jetzt gekommen mit 2,5 Jahren Waffenhilfe?
Wenn man sich noch mal erinnert, vor 2,5 Jahren haben fast alle gedacht, und Putin vor allen Dingen selber hat es gedacht, das ist eine Sache von einer Woche. Mhm. Und sie hatten ja schon die Paradeuniform für die Siegesparade in Kiew bei den ersten LKWs mit dabei. Dass die Ukraine so kämpft und so standhält, hat ja auch mit den Erfahrungen zu tun, die das Land jetzt gemacht hat, in den Gebieten, die von Russland besetzt waren, wieder zurückerobert werden konnten oder eben auch in denen, die noch von Russland besetzt sind. Da werden Kriegsverbrechen begangen, da werden Menschen verschleppt, da werden Kinder von ihren Familien getrennt. Und wenn man das alles sich anschaut, das kann man überall nachlesen, dann versteht man auch, weshalb eben die ukrainische Bevölkerung sagt, also das wollen wir unter gar keinen Umständen erleiden und deshalb wehren wir uns und deshalb kämpfen wir. Und ich finde, sie haben nicht nur alles Recht dazu, sondern auch im deutschen Interesse sollten wir ihnen helfen, dass sie dabei erfolgreich sind.
Ja, was manchmal auch vergessen wird und mir auch spät in Sinn kam, bei einem Kollaps der Ukraine wird geschätzt, dass 1/3 das Land verlassen würde. Da reden wir nochmal über 12 Millionen westwärts.
Ja, also dann sind wir gleich wieder dabei, dran zu denken, was das für uns bedeuten würde. Ja, kann man auch machen, aber ich würde eben als erstes mal mir auch vor Augen führen, was das für die ukrainischen Menschen bedeutet. Wenn man sich mal mit geflüchteten Ukrainern unterhält, die in Deutschland sind, das ist ja etwa schon eine Million, etwas über eine Million, dann wollte niemand mit denen tauschen. Die haben alle friedlich und glücklich in der Ukraine gelebt. Niemand hat an Krieg gedacht, niemand wollte einen Krieg. Also eine gleiche Stimmung wie jetzt bei uns. Und dann wird das Land überfallen und es sieht jetzt so aus, wie es aussieht.
Ich meine, in diesen Tagen ist es ja fast egal, wohin man schwenkt. Es bleibt trostlos spannend. Also natürlich ein anderes Kaliber, ob wir über den Krieg reden oder über die Sachsenwahl oder Brandenburg, was da ins Rutschen gekommen ist. Aber es sind Ergebnisse für unsere Jahrgänge. Ich bin noch ein bisschen jünger als Sie, wo einem erstmal der Mund offen bleibt, wenn wir uns vor 10 Jahren dahin gebeamt hätten. Also ich habe mal geguckt, in Ihrer Heimat Bautzen, vor Wochen die Sachsenwahl, CDU 35, AfD 35, Wagenknecht-Partei 11, SPD 5, alle anderen unter 2,5%. Also undenkbar vor Jahren. Ihr Kommentar, ruckt sich das wieder? Ist das eine Erregung oder ist das der Beginn von einer völlig anderen Landschaft?
Ja, wenn man auf die Entwicklung auch in Nachbarländern schaut, dann hat es ja diese rechtsextremen völkisch-nationalistischen Bewegungen in Frankreich, bei der Republikanischen Partei, in den USA, in Skandinavien schon länger gegeben. Deutschland war irgendwie noch ein bisschen immunisiert durch die Erfahrung mit der Nazizeit und dem Zweiten Weltkrieg. Und diese Immunisierung gegen völkisch-nationalistisches Sprechen beispielsweise, die ist immer mehr zurückgegangen. Inzwischen ist manches sagbar geworden. Man kann also von Umvolkung reden, ohne dass man dafür irgendwie auch nur einen strafenden Blick bekommt, sondern die Leute nicken vielleicht sogar innerlich schon. Und damit ist eben ein Klima entstanden, was man sich hätte nicht vorstellen können. Denn wir hatten doch, denke ich, alle nach 1945 und bis in die 60er, 70er, 80er Jahre das Gefühl, also es darf nie wieder in Deutschland sein, dass man Minderheiten ausgrenzt, dass man Menschen ausgrenzt, nur weil sie ein bisschen anders ausschauen. Aber wenn Sie sich jetzt die Migrationsdebatte angucken, dann sind wir da auf dem besten Wege, dass das so passiert.
Ja, und Herr Polenz, trotz des fortgeschrittenen Alters, ist noch zum Demokratie-Influencer geworden. Ich habe ja gestaunt, das ist ja nicht mehr, das ist ja kein Hobby. Sie haben 100.000 Follower und werden übernächstes Jahr 80. Passt vordergründig erstmal nicht zusammen.
Na ja, gut, ich war bis 2013 Bundestagsabgeordneter. Und hatte eigentlich auch für den Ruhestand was ganz anderes vor. Also ich hatte gedacht, ich lerne endlich Französisch. Ich guck mal, dass ich mit Photoshop besser umgehen kann, weil ich sehr gerne fotografiere und so. Und ich wollte wirklich einen dicken Schlussstrich machen und mit Politik eigentlich mich gar nicht mehr so beschäftigen. Aber wenn man sein ganzes Leben lang ein politischer Mensch war, klappt das so nicht. Und ich glaube, es war auch richtig, dass ich mich dann anders entschieden habe, weiter mitzudiskutieren, weiter zu versuchen, die Meinungsbildung in unserem Land mit zu beeinflussen, so gut man das als Einzelner kann. Und da sind natürlich die Social-Media-Plattformen eine Möglichkeit, viele Menschen zu erreichen. Und ich war immer schon vorher auch auf Facebook aktiv und seit 2019 dann eben auf Twitter, jetzt X. Und ja, die Resonanz ist so, dass ich jeden Tag 2000 Kommentare etwa habe, die auf meine Posts reagieren.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Ruprecht Polenz, Demokratie-Influencer.
Und der hat ein schlankes Buch geschrieben. Gestehe, als Journalist freut man sich da auch manchmal in der Vorbereitung. 90 Textseiten. Es liest sich leicht, aber wiegt doch schwer, wenn ich den Inhalt anschaue. Titel: Tu was. Kurze Anleitung zur Verteidigung der Demokratie. Und es dämmert einem recht schnell, sie richten sich an alle. Denn nach dem alten Spruch, Weimar scheiterte, weil es eine Demokratie ohne Demokraten war. Aber da sind wir doch deutlich woanders jetzt, oder?
Ja, das sind wir. Deutschland ist sicherlich ein stabiler Staat. Bund, Länder, Kommunen gründen auf einem festen Fundament. Aber es gibt doch Anzeichen, dass unsere Demokratie gefährdet ist. Es machen sich ja auch nicht ohne Grund 2/3 nach Meinungsumfragen Sorgen um unsere Demokratie. Und wenn Sie mal nur einen Punkt nehmen, jeder 5. in Deutschland glaubt, dass ihn die Medien, und zwar alle klassischen Medien, systematisch belügen würden. Und wenn wir jetzt wissen, dass unser Weltbild ja zu, ich sag mal, 98% von dem abhängt, was wir über Medien erfahren, und nur noch zu 2% von der persönlichen Erfahrung, dann ist ja klar, was bei denen im Kopf los ist. Die haben Nebel im Kopf, weil sie sich nicht mehr orientieren können. Und was macht man in so einer ungemütlichen Situation? Man sperrt die Augen auf, man spitzt die Ohren und man sieht zuerst das grellste Licht und hört den lautesten Schreihals. Und übertragen auf Politik heißt das, man hört dann diejenigen, die einem die komplizierte Welt in Schwarz-Weiß erklären, Freund, Feind, wir die, wir gegen die anderen. Und das Gleiche ist eben bei dem grellsten Scheinwerfer. Also man landet, wenn man Nebel im Kopf hat, bei Trump oder bei der AfD. Und das macht die Sache schon ziemlich gefährlich, denn Demokratie ist eine geglaubte Ordnung, wie das Geld. Also wir glauben, Sie glauben, ich glaube, wenn wir jetzt auf das Oktoberfest gingen, und dann würden wir für unser Bundzettel im Portemonnaie würden wir schon die Maß bekommen. Wird auch so sein.
Für 15.
Richtig. Aber vor 100 Jahren war das anders. Da hätten Sie eine Schubkarre gebraucht, um Brot in der Bäckerei zu bezahlen, und in die Schubkarre wäre voll gewesen mit Geldscheinen, weil das Milliarden gekostet hat, ein Brot. Das Vertrauen ins Geld war weg. Und so ist es eben auch, wenn das Vertrauen in die Demokratie weg wäre, dann wäre sie kaputt. Und deshalb ist es wichtig, dass man die richtige Vorstellung hat, was die Demokratie gefährdet.
Das wollte ich aber auch gerade sagen, ja, dass man vor allem weiß, wofür man streitet.
Ja.
Und ich dachte mir in den ersten Seiten, schön, dass es mal so zusammengefasst wird, vom Glück in einer Demokratie zu leben. Das setzen ja die meisten voraus. So weit denken ja viele gar nicht mehr.
Also man hat in der Geburtslotterie wirklich das große Los gezogen, wenn man in eine dieser nur 21 Demokratien geboren wird, die es weltweit gibt, nach einer Klassifizierung des britischen Economist von 198 Staaten. Dann gibt es doch ein paar, die sind mit Abstrichen Demokratien, aber viele sind es eben nicht. Und man nimmt das für selbstverständlich und man versteht nicht so wirklich, worauf die Demokratie beruht. Also man lernt dann vielleicht in der Schule, es gibt ein Parlament und eine Regierung etc. etc. Aber das alles nur dann funktioniert, wenn wir Vertrauen in unsere Institutionen haben. Das ist den wenigsten klar. Es ist aber den Feinden der Demokratie absolut klar, dass sie nur das Vertrauen in die Demokratie untergraben müssen, um sie kaputt zu kriegen.
Auch mit dem dann gewendeten Schlachtruf, wir sind das Volk oder wir müssen uns die Demokratie zurückholen.
Richtig.
Mit dem Sinn, es geht um Volksherrschaft und der Mehrheitswille muss sich durchsetzen. Sie schreiben, es geht immer auch um den Schutz von Minderheiten und die stete Kontrolle von Herrschaft.
Ja, also das ist so, wenn Sie fragen jetzt auf der Straße, was ist Demokratie, dann sagen die meisten Volksherrschaft. Das ist nicht verkehrt, aber Demokratie ist natürlich viel mehr. Und ich versuche zu erklären, warum eben Demokratie vor allen Dingen auch Kontrolle von Herrschaft ist. Erst wenn man das verstanden hat, weiß man, dass Orbán in Ungarn durch die Entmachtung der Justiz auch die Demokratie beschädigt. Sonst lässt er weiter wählen, auch wenn das Wahlrecht inzwischen geändert ist. Also ich versuche eben erstmal zu erklären, wie funktioniert unsere Demokratie, wodurch ist sie gefährdet.
Und dann
kommt
Sie,
der entscheidende Punkt, was kann man tun, genau.
Da kommt ganz früh Zivilcourage zeigen. Mhm. Mittlerweile wäre es schon gut, wenn einer laut wird, wenn er hört am Nebentisch, es wird rassistisch oder antisemitisch. Dann rein in Social Media, da habe ich mich jetzt gewundert, weil ich schaue mir das manchmal an in manchen Chaträumen und denke mir, mei, da sind da Dutzende gleichgesinnte Betonköpfe unter sich, was soll ich da noch dazwischen rufen? Geht's noch?
Ja, also meine Erfahrung mit Social Media ist sicher auch, dass die Algorithmen die negative Emotionalisierung begünstigen in der Reichweite und dass das natürlich eher für die Demokratie ein Problem ist, weil sie lebt ja davon, dass man Interessen ausgleicht, dass man eben nicht schwarz-weiß die Dinge sieht, aber schwarz-weiß wird auf Social Media in der Reichweite begünstigt. Auf der anderen Seite ist es halt so, sie sind da und man kann sich anschauen, welche Wirkung Diskussionen auf Social Media haben. Und ich habe gesagt, das ist wie so ein Durchlauferhitzer für die Bildung der öffentlichen Meinung. Man kann wirklich beobachten, dass bestimmte Themen erst im Netz diskutiert werden und nachher kommen sie im Rundfunk, in den Zeitungen, auf der Straße. Und wenn man da Einfluss nehmen will, muss man eben mit dabei sein. Und ich mache Vorschläge, wie man das jeder machen kann, jede machen kann, auch ohne das Risiko, sich da gleich irgendeinem Shitstorm ausgesetzt zu sehen.
Wobei es schon ganz schön geholzt wird und rüde zugeht, da muss man sich drauf einstellen, wenn man den Finger hebt und sagt, ich sehe das anders. Sie sagen noch, mit Gleichgesinnten sich im echten Leben vernetzen. Da gibt es Vereine,
ja,
die Nachbarn, die Kirchen. Und dann fand ich einen schönen Punkt, sich bei Kommunalpolitikern auch mal bedanken.
Ja. Also das ist in der Tat so ein Punkt, ich sage, bedanken Sie sich, wo viele dann erstmal sagen, was hat denn das mit Politik zu tun? Aber wenn man sich die Strategie der Populisten anschaut, dann geht die ja auf eine Spaltung der Gesellschaft hin. Sie geht darauf hin, eher schlechte Stimmung zu verbreiten, Wut, Ärger auf die da oben. Und wenn man sich bedankt, dann ist das ja etwas, was dem genau entgegenwirkt. Also erstmal wird man natürlich auch sofort belohnt, weil der, bei dem man sich bedankt, der lächelt freundlich zurück.
Der erwartet es gar nicht
mehr. Der erwartet es gar nicht, aber eine Kultur sozusagen dieser gegenseitigen Wertschätzung, und das muss natürlich dann in der Breite der Gesellschaft passieren, das würde das gesellschaftliche Klima verändern. Ich habe auch jetzt in Veranstaltungen mal gefragt, habt ihr euch eigentlich schon mal bei einem Kommunalpolitiker oder einer Kommunalpolitikerin bedankt? Dann gucken die etwas überrascht, so nach dem Motto, warum sollte ich denn? Ich sage, nicht, weil ihr mit den Ergebnissen einverstanden seid, aber das sind Menschen, die bringen 10, 15, 4 Stunden, je nachdem, wie groß die Gemeinde ist, von ihrer Freizeit jede Woche ein, um die Stadt voranzubringen. Und allein dafür, dass sie in der Zeit nicht Golf spielen gehen oder nicht auf der faulen Haut liegen, verdienen sie eigentlich ein Dankeschön.
Mir wabert noch Ihr Nebel durch den Kopf von vorhin. Und weil ein Punkt im Anhang ist auch noch, geht wählen und informiert euch aus den richtigen Quellen. Jetzt erinnere ich mich an eine Begegnung vor Monaten. Da verhackelte ich mich dann auch auf der Straße mit einem, der das ganze Programm gefahren hat. Corona war völlig harmlos. Die Ukraine ist quasi selber schuld und auch Teil Russlands. Klimawandel hat es immer gegeben und er schickt mir einen Haufen Links, was mir hoffentlich die Augen öffnet. Mhm. Also die andere Seite, sage ich jetzt mal, die wähnt sich ja auch im Begriff der Wahrheit und denkt sich, die anderen zwei Drittel sind Geisterfahrer und haben es noch nicht begriffen. Ja. Jeder ist ja im Internet unterwegs, was Information angeht.
Ja, wenn es erstmal so weit ist, wird es sehr schwer. Man kann nicht mehr mit jemandem übers Wetter reden, der sagt, der Himmel ist grün. Und wir haben inzwischen mit manchen Menschen tatsächlich so eine Situation. Die wird aber, das muss man sich klar machen, planmäßig herbeigeführt. Es hatte ja einen Grund, warum Trump während seiner Amtszeit, die Washington Post hat es gezählt, über 30.000 Mal gelogen hat. Weil er wollte, dass man zwischen Lüge und Wahrheit im Grunde nicht mehr unterscheidet. Und dass man aber darauf bestehen muss, dass es zwischen Lüge und Wahrheit einen Unterschied gibt, das ist Grundlage für Kritik, das ist Grundlage für Verbesserungsprozesse etc. etc. Und da kommt jetzt der klassische Journalismus ins Spiel. Wir sind ja mit noch viel mehr Informationen überflutet als früher. Und wie wollen wir jetzt entscheiden, was stimmt, was ist wichtig, was stimmt nicht? Und da ist eben der Berufsstand der Journalistinnen und Journalisten der, die lernen, wie man Wichtiges von Unwichtigem unterscheidet, wie man Quellen überprüft, ob sie stimmen.
Wir und deshalb mühen uns jeden Tag und machen auch Fehler, muss man auch dazu sagen.
Richtig, aber da könnte man auch nochmal sagen, dass es vielleicht der Glaubwürdigkeit helfen würde, wenn man diese Fehler auch mal öffentlich offener zugeben würde und erklären würde, warum sie passiert sind, trotz aller sorgfältigen Arbeit. Das würden, glaube ich, alle Menschen verstehen. Aber jetzt ist es halt so, für viele, da gibt es auch Studien zu, die informieren sich nur noch auf Facebook oder X. Und für die ist jede Quelle erstmal gleich seriös. Und dann kommt eben dieser Nebel in den Kopf und dieses Gefühl, ja, Corona war vielleicht doch nur eine schwere Grippe oder vielleicht sogar nur eine leichte.
Bayern 2, 1:1, der Talk und mir gegenüber Ruprecht Polenz. War lange im Deutschen Bundestag für die CDU im Auswärtigen Ausschuss. Geboren ist er im Mai 1946 bei Bautzen. Denkwitz, 53 Einwohner. Ich habe mir gedacht, Jessas, wie viele Häuser waren das?
Ja, es war ein Bauernhof, auf dem ich geboren worden bin. Heute sieht das alles ganz anders aus. Es kam ja auch in der DDR-Zeit, wurde das dann der LPG, da wurde das Bauernhaus dann gar nicht mehr genutzt. Und das habe ich aber nicht mehr so miterlebt, weil wir ja 1952 mit meinen Eltern in den Westen geflohen sind.
Aus einem sehr kleinen Ort, erstmal nach Bremen, dann Unterfranken. Ich habe gleich aufgemerkt,
ja,
ich bin aus Würzburg.
Ja, Hafenlohr, Randersacker.
Ja, tolle Ecke. Mhm. Und die Eltern dachten sich, die Söhne sollen nicht in der DDR eingeschult werden. Da denkt man sich unwillkürlich, waren die in so einer Art Widerstand oder ist das zu hoch?
Nein, also die waren politisch engagiert, fanden das SED-Regime schlecht. Und meine Mutter hat in Bautzen als Sprechstundenhilfe in einer Arztpraxis gearbeitet, wo gelegentlich auch Häftlinge zu dem Arzt geführt wurden. Und das war noch die Zeit, wo Leute auch einfach verhaftet wurden und die Angehörigen haben gar nicht erfahren, wo die sind. Und die haben dann meiner Mutter gelegentlich so ein Kassiber zugesteckt mit der Bitte, die Angehörigen zu verständigen. Und sie hatte natürlich da auch dann Angst. Und um das so zu verarbeiten, so erkläre ich mir das, hat sie mir das dann, ich war dann vielleicht so 4 Jahre, 5 Jahre alt, alles erzählt. Und deshalb habe ich das eben auch noch ein bisschen so in meiner Erinnerung als Zeichen für die damalige Situation in der DDR.
Der Vater wird Berufssoldat bei der Bundeswehr. Station in Würzburg, Sonthofen, Tauberbischofsheim. Das heißt für Sie ja jedes Mal eine neue Schule.
Ja, ich bin oft umgezogen, bin auch einmal sitzen geblieben in Kempten im Gymnasium, wo ich von Sonthofen aus immer Fahrschüler war. Dann haben mich meine Eltern nach Würzburg ins Internat gesteckt, so nach dem Motto, damit du das Arbeiten lernst. Und das hat dann auch geklappt. Mhm. Und dann habe ich in Tauberbischofsheim Abitur gemacht, ja.
Und daheim war ja dann von Berufswegen, wenn der Vater Berufssoldat war, klar, wo der Gegner steht, oder?
Naja, wir sind halt oft umgezogen.
Im Osten.
Es war einfach bei der Bundeswehr so, dass für Offiziere alle 3 Jahre stand eine Versetzung an.
Aber der, wie hieß es bei uns in der Bundeswehr, der potenzielle Gegner im Osten, Warschauer Pakt, NVA, war klar.
Ja, es war klar. Und ich bin ja selber auch bei der Bundeswehr gewesen, dann in Regensburg 2 Jahre. Für mich war völlig klar, dass man einen Krieg in dieser Situation nur durch glaubwürdige Abschreckung verhindern kann. Das hat funktioniert, wie wir wissen. Und ich glaube, dass das auch heute leider wieder das Rezept sein muss, wie wir mit dem heutigen Russland umgehen.
Bleiben wir noch mal in Ihrem Leben. Und man hört es ja schon raus, der rebellische 68er-Geist hat Sie nicht umweht. Naja, umweht schon, aber Sie haben nicht eingeatmet.
Na, die Zeit war für mich schon sehr prägend, weil als ich nach der Bundeswehr nach Münster kam, das war jetzt nicht der Hotspot der Studentenbewegung. Aber
Jura als Studium ist es auch nicht.
Nein, ist es auch nicht. Aber wenn man sich vorstellt, was es damals eben in Münster auch gab, dass 1000 Studierende im größten Hörsaal sitzen und 6-7 Stunden über Politik diskutieren, dann kann man sich das heute, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Und ich habe das eben auch erlebt als Erstsemester und die Diskussion lief aber hauptsächlich oder nahezu ausschließlich unter unterschiedlichen marxistischen Gruppen, also Trotzkisten, Maoisten, wie auch immer. Und ich war nun jemand, der irgendwie fand, das Spektrum im Bundestag vertretenen Parteien würde eigentlich das alles abdecken, was unser Land so bräuchte. Ja, und gut, dann habe ich dann angefangen, mich zu engagieren, bin in die Fachschaft gewählt worden, bin ins Studentenparlament, in AStA gewählt worden.
Junge Union, RCDS.
Junge Union kam später erstmal RCDS, also Ring christlich-demokratische Studenten.
Dann aber war ich, klar, wo der Geist.
Ja, schon, aber es war halt so, wissen Sie, es war halt schon so, wenn ich dann auch in diesen großen Teach-ins geredet habe, dann waren halt 800 Leute gegen mich und vielleicht 200 für mich. Und das war alles ziemlich lautstark. Also es war schon eine durchaus prägende Zeit, die mir später dann auch genützt hat. Also ich war ja nachher auch Kommunalpolitiker und da gibt es dann auch gelegentlich etwas aufgeheizte Bürgerversammlungen. Und wenn man dann hinterher sagt, sag mal, du warst da immer so ruhig, sage ich, ja, ich habe ganz andere Sachen erlebt als Student.
Ganz andere also Lärmpegel.
Ganz andere Härte der Konfrontation.
Ein kleiner, kurioser Nebenschauplatz noch, da musste ich schmunzeln. Ihr Bruder, der ist ja ein bisschen jünger, der ist noch immer Arzt mit 73 in Paderborn.
Ja.
Sie beide, also Brüder, haben zwei Schwestern geheiratet.
Ja.
Wir hatten da angefangen.
Mein Bruder kannte seine spätere Frau eher. Ich kam dann erst ein ganzes Stück später mit dazu. Und ja, wir haben...
Da ist dadurch, ja noch eine.
Ja, wir haben so ungefähr. Nein, wir haben dadurch eben eine sehr, sehr enge Familienbeziehung, auch zwischen unseren beiden Familien, auch zwischen unseren Kindern. Wir haben vier Kinder, die haben fünf Kinder. Und ja, das ist sehr schön. Also diese enge...
Und beide haben die Langstrecke... geschafft?
Ja, wir haben schon für nächstes Jahr die Räume für die Goldene Hochzeit gebucht, ja.
Beide Brüder und beide Schwestern?
Ja.
Wow, da sage ich jetzt nichts mehr dazu.
Ja, das ist natürlich etwas, über was man dankbar und glücklich sein kann.
Aber Sie waren ein paar Wochen schneller, glaube ich.
Ja, wir haben ja eher geheiratet, aber die Verlobung haben wir zusammen gefeiert.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Ruprecht Polenz. Lieber Brückenbauer als Speerspitze.
Für die Union. Naja, Sie kennen wahrscheinlich diese Zeile aus der Süddeutschen Zeitung. Ein Knecht Ruprecht, der nicht poltern kann. Jetzt ist die Frage, nicht kann oder nicht mag?
Naja gut, ich bin tatsächlich jemand, der, weil ich die Dinge voranbringen möchte, eher schaut, was haben die unterschiedlichen Seiten gemeinsam, weil das ist nachher die Basis für eine Einigung, als die Unterschiede zu verstärken. Und das Zweite, ich habe auch immer das Gefühl, der andere könnte auch ein bisschen Recht haben und ich vielleicht nicht immer 100%, und das merkt man mir auch an. Und deshalb eigne ich mich so für Aufgaben, wo man 150-prozentige braucht, nicht so gut.
Dann wurde der Falsche angerufen im April 2000 von Angela Merkel. Wollen Sie mein CDU-Generalsekretär werden? Muss man nicht sofort eigentlich im Anruf Ja oder Nein sagen?
Nee, ich hatte eine Woche Bedenkzeit und habe dann auch mit Freunden drüber gesprochen. Ein bisschen auch in der Hoffnung, die raten mir ab. Das haben mir aber leider alle zugeraten. Familie war einverstanden und die CDU war damals ja in einer ausgesprochen schwierigen Situation nach der Spendenaffäre von Helmut Kohl. Also von ihr wollte jetzt niemand die Abteilung Attacke hören, sondern wir mussten erstmal Vertrauen zurückgewinnen. Und ich glaube, da habe ich der Partei schon helfen können und ich habe eben auch zugesagt, weil wenn man mich fragt in einer schwierigen Situation und man glaubt, ich könnte helfen, dann mache ich das auch.
Aber nach einem halben Jahr war es auch wieder
ja,
gut.
Ja, dann war die CDU sozusagen von der Spendenaffäre so einigermaßen erholt. Dann ging es auch wieder um die Abteilung Attacke. Und das liegt mir in der Tat in dieser 150-prozentigen Form überhaupt nicht.
Ich habe von Ihnen ein Foto vor Augen. Da gab es ja die Ökosteuer. Und dann mussten Sie die Kampagne vertreten,
ja.
Das Ö durchgestrichen, dann K.O.K.O.-Steuer. Ja. Man sieht an Ihrem Gesichtsausdruck, so ganz glücklich sind Sie mit der Nummer nicht.
Auch, also es war nicht nur im Rückblick eine Schnapsidee, sondern es war eigentlich auch damals schon eine merkwürdige Geschichte. Und klar, was das Adenauers erwartete, das ist in allen Zeitungen, das ist zwar eingetreten, aber diese Art Aktion, das ist eigentlich wirklich nicht mein Ding. Und ich habe mich damals halt überreden lassen, dass man das machen müsse.
Also der Ruprecht war raus aus der Abteilung Attacke. Aber so kleine reitet er selber noch, und zwar auch in eigenen Reihen. Sie haben vor Monaten, habe ich gelesen, sich geäußert, Sie haben ein Problem mit diesem CDU-Begriff Leitkultur. Ja. Es sei übergriffig. Man könne schon mal das Heimatgefühl nicht einfordern.
Naja, also es ist so, wir leben in einer offenen, pluralistischen Gesellschaft. Da sind wir auch dankbar für, weil jeder seinen eigenen Lebensstil verwirklichen kann. Und das, was wir alle tun müssen, das steht in Gesetzen. Vor dem Gesetz sind alle gleich, alle schulden Gesetzesgehorsam. Und wenn ich jetzt mit dem Begriff Leitkultur komme, dann erwarte ich ja eine Verbindlichkeit für Dinge, die nicht im Gesetz stehen. Und das, finde ich, ist übergriffig. und wirft sofort die Frage auf, wer definiert denn dann, was diese Leitkultur ist? Und wenn Sie diese Gespräche führen, dann hören Sie ganz unterschiedliche Dinge, was da alle dazugehören soll. Das Gefährliche dabei aus meiner Sicht nach wie vor ist, dass da so eine Erwartungshaltung vor allen Dingen gegenüber Menschen mit Einwanderungsgeschichte formuliert wird, der die nachher letztlich gar nicht gerecht werden können und auch nicht müssen.
Weil schlicht auch zwei Herzen in der Brust schlagen. Von Ihnen kam ja auch die Anregung, ja lasst es doch bei einer zweiten Staatsangehörigkeit für Ausländer, weil lange die Union gesagt, bekennt euch, end oder weder.
Ja, also diese Frage doppelte Staatsangehörigkeit ist auch ein breites Thema. Ich sage es erstmal immer so, weil man sagt immer, dann hätten die nicht die notwendige Loyalität zu unserem Staat. Aber ich kann ja auch Vater und Mutter gerne haben oder lieb haben und heißt es auch nicht, ja, weil du auch den Papa lieb hast, hast du mich nicht lieb oder so. Also deshalb ist dieses Loyalitätsargument aus meiner Sicht auch nicht wirklich durchschlagend. Und für mich ist eben der wichtigste Punkt, dass unsere Demokratie sozusagen einen unterschiedlichen Lebensstil gewährleistet. Das hängt mit Freiheit zusammen. Und auf der anderen Seite natürlich müssen wir gemeinsam die Rechtsordnung achten. Niemand darf etwas tun nach dem Motto, das sagt mir jetzt aber meine Religion, wo unsere Gesetze dagegen stehen. Da gehen die Gesetze vor.
Und gibt es da nicht manchmal einen Parteifreund, der sagt, vielleicht bist du in der falschen Partei?
Ja, das höre ich schon gelegentlich. Auf der anderen Seite gibt es auch welche, die mir sagen, also solange Sie das so sehen, kann ich auch in der CDU bleiben. Also die CDU ist eine große Volkspartei. Sie war immer dann besonders stark, wenn sie breit aufgestellt war mit Liberalen, mit sozialen Flügel, mit den Konservativen. Und im Augenblick ist es halt so, dass, glaube ich, viele jetzt eher etwas mehr diesen konservativen Teil unserer Partei wahrnehmen, im Inneren und nach außen. Aber damit werden wir nicht nennenswert über diese 30% kommen, die wir jetzt haben. Und in den guten Zeiten war die CDU irgendwie um die 40, aber weil sie halt zwischen Blüm und Dregger die ganze Bandbreite abgebildet hat.
Und der berühmte Strauß-Spruch, neben uns darf nur die Wand sein.
Ja, der ist aber von manchen falsch verstanden worden, weil manche meinen, man müsse dann selber bis an die Wand gehen. Die Attraktivität der Union besteht ja darin, zur Mitte hin zu integrieren. Also das ist die Aufgabe. Und dann ist eben kein Platz mehr rechts neben ihr. Nicht nach dem Motto, wir gehen selber so nah an die Wand, dass da keiner mehr dazwischen kommt. Das ist damit nicht gemeint.
Und was sagen Sie dann zu dem Söder-Ausspruch, keinesfalls mit Grün nach der nächsten Bundestagswahl, egal was kommt?
Also das kann er als CSU-Vorsitzender für die bayerische CSU sicherlich so formulieren. Aber ich komme aus Nordrhein-Westfalen, da arbeiten Christdemokraten und Grüne sehr gut in der Landesregierung zusammen, in Schleswig-Holstein dasselbe. Auch in Baden-Württemberg, wo die CDU in der Juniorrolle ist, funktioniert es gut. Und wie es nachher im Bund geht, wird man sehen. Man darf nicht übersehen. Die außenpolitischen Fragen spielen bei einer Koalitionsbildung auf Bundesebene auch eine wichtige Rolle. Und da sind die Grünen uns im Augenblick näher als alle anderen Parteien.
Lang ist schon die Rede vom Pulverfass nahe Osten. Es wird einem Angst und Bang, wenn man rüber schaut. Ich lasse manchmal die Hauptnachrichten ausfallen, wenn meine Kinder in die Küche kommen.
Ja, also wenn wir in den Nahen Osten schauen, haben wir eben den ganz alten Konflikt zwischen Israel und seinen Nachbarn. Wir haben natürlich als Bundesrepublik Deutschland eine besondere Beziehung zu Israel, stehen auf Israels Seite, sind auch in diesen ganzen Konflikten nicht neutral. Das will ich vorausschicken, aber das heißt nicht, dass man mit jeder Maßnahme der israelischen Regierung einverstanden sein muss.
Mir gegenüber Ruprecht Polenz, CDU-Mann, lange im Auswärtigen Ausschuss. Und mittlerweile mischt er sich ein als Demokratie-Influencer. Ich sag's uncharmant noch einmal, übernächstes Jahr werden Sie 80. Sie haben 100.000 Follower. Da haben meine Kinder auch gleich Daumen hoch gemacht. Es ist eigentlich schon eine irre Vorstellung. Stellen Sie mal vor, die passen ja gar nicht mehr in die Allianz Arena. Das wäre ein riesen Open Air.
Ja, manchmal stelle ich mir das tatsächlich so vor, um mir auch selber nochmal klarzumachen, welche Verantwortung man hat, wenn man zu so vielen Leuten potenziell irgendetwas sagt. Also mit dieser Reichweite geht natürlich auch eine Verantwortung einher.
Und ich habe gesehen, Sie folgen 1600 anderen. Wobei, geht ja auch nicht, oder?
Naja, das mit diesen Folgen, man versucht dann von Menschen, wo man was gelesen hat, auch noch mehr zu lesen, weil man das Gefühl hat, die sind interessant, haben interessante Ansichten oder auch Einsichten. Also ich habe jetzt eine ganze Reihe, denen ich folge, weil sie bestimmte internationale Konflikte aus der Nähe verfolgen.
Jetzt haben wir sie natürlich gebeten, das Handy auszuschalten. Also ich kann dann hochrechnen, das hat sie jetzt hunderte Mal Ping gemacht, während wir uns unterhalten die Stunde.
Naja gut, also es kommen jetzt allein auf X etwa 2000 Kommentare jeden Tag. Auf den anderen Plattformen kommen dann sicherlich auch nochmal 500, 600 dazu. Das ist die Resonanz. Und
da sagen die Enkel dann, Opa, leg doch mal das Handy weg.
Sagen sie schon gelegentlich, aber die Familie sieht ja auch, wie sich die Dinge jetzt entwickeln und dass man was tun muss. Und sie sind jetzt nicht in der Weise politisch engagiert, wie ich das war. Das ist auch gar nicht so nötig. Aber dass man sich interessieren und auch ein Stück weit engagieren muss, das haben sie, glaube ich, auch alle verstanden.
Wissen Sie eigentlich, was Ihre neuen Enkel so wählen? Wobei der eine ist, glaube ich, 3.
Nee, also mit dem Wählen, das geht jetzt erst noch los. Der Älteste ist 18, der Nächste 16. Und
die durften ja jetzt dann,
ja,
oder?
Die durften wählen. Ich habe jetzt nicht gefragt, was sie wählen.
Finden Sie es gut mit 16?
Ja, ich bin dafür. Und zwar deshalb, weil Politik, wenn man es genau nimmt, kümmert sich eben vor allen Dingen um die Menschen, von denen die Wiederwahl abhängt. Und wenn ich möchte, dass sich Politik auch um die Interessen junger Menschen kümmert, dann müssen die auch wählen können. Und schon bei unserer Alterspyramide geraten sie sonst immer stärker rein numerisch ins Hintertreffen.
Das war ja auch ein gruseliger für mich Satz von der Brandenburg-Wahl, wie die AfD frohlockt hat, wir haben die Jugend. Das ist gekippt, das ist nicht mehr rot, das ist nicht mehr grün. Wir haben sie und ihr seid Vergangenheit, weil die älteren Parteien von den Rentnern gewählt werden.
Ja, daraus jetzt die Schlussfolgerung zu ziehen, deshalb lassen wir die nicht wählen, wäre aus meiner Sicht völlig falsch.
Nee, meine ich auch
sondern
nicht.
Sondern haben sie auch nicht suggeriert. Aber es zeigt halt, wo die Defizite jetzt auch der anderen Parteien liegen. Aber man darf das jetzt auch nicht alleine an denen, bei denen abladen, die jetzt in einer politischen Partei sind. Viele beeinflussen das politische Klima in den Gesprächen, im Geschäft, beim Mittagessen, im Kegelverein. Und da entstehen eben Einstellungen oder ihnen wird widersprochen. Und es ist halt so, Demokratie ist kein Zuschauersport, sondern es muss jeder mitmachen und es reicht nicht, sich irgendwo hinzusetzen, Daumen hoch, Daumen runter und das war's.
Und manchmal darf man auch schweigen und ganz andere Dinge tun, um die Akkus aufzuladen. Ich habe mir sagen lassen, Sie fotografieren gern. Was denn so?
Am liebsten Menschen. Und ich war jetzt, ich habe extra meine Kamera mitgenommen, weil vieles kann man ja heute auch mit dem Handy so machen auf die Schnelle. Und unseren Enkel jetzt hier beim Fußballspiel gestern fotografiert. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich bin jetzt kein Sportfotograf, aber es sind ein paar ganz schöne Schnappschüsse draus geworden. Ich glaube, es freut ihn jetzt auch, wenn er mal sieht, wie er jetzt, ich weiß nicht, welche Jugend D, glaube ich, noch er da im TSV Waldrudering spielt.
Und kann der Opa Photoshop?
Ja, ein bisschen. Also unser Jüngster, der ist Mediengestalter, den kann ich dann immer fragen, wenn ich an irgendeiner Ecke festhänge. Ich versuche mich da so durchzuhangeln, aber eigentlich würde ich lieber noch mehr davon können.
Aber wir bleiben noch zuletzt im Bild, im Bewegtbild. Ich habe mir sagen lassen, Sie mögen die Serien House of Cards.
Sehr.
Das ist ja so ein mega intriganten Stadel, ein politischer. Mhm. Und dann mögen Sie auch noch Breaking Bad, da bin ich nämlich ausgestiegen, das war mir zu düster.
Ja, bei Breaking Bad.
Ich sage nur kurz, da geht es um einen Chemielehrer, der nichts mehr zu verlieren hat, vielleicht soll ich gar nicht mehr verraten, das ist Rabenschwarz. Also ich war ganz schön bedient.
Ja, ich bin auch erstmal ausgestiegen. Dann hat mir mein Sohn nochmal gesagt, das wäre eine tolle Serie und ich sollte sie doch nochmal weitergucken. Und sie hat eben tatsächlich so skurrile Spins. Und deshalb fand ich sie dann unterm Strich auch wirklich gelungen. Und bei House of Cards ist es ja so, man fühlt sich ja quasi an heutige Szenen aus Amerika erinnert, wenn also dann überlegt wird, wie kann man das Auszählen einer Wahl durch einen inszenierten Notstand verhindern.
Und ich glaube, alle haben in der Stunde gemerkt, der Mann heute hat Haltung und einen grimmigen Humor. Ruprecht Polenz war zu Gast. Ich bedanke mich vielmals.
Ja, vielen Dank, Herr Johr, für die Einladung.
Das Gespräch finden Sie in der ARD Audiothek. Und nicht vergessen, es hat sich auch heute gezeigt, es geht nichts über live und leibhaftige Begegnungen. Am 16. Oktober abends können Sie in Nürnberg dabei sein. Da trifft Caro Matzko auf Freiherr zu Guttenberg. Herr Polenz schaut mich an. Ja, genau der, 13 Jahre her, sein Rücktritt als Verteidigungsminister. Alle Infos und Tickets zum Festival für diesen und andere Abende unter podcastfestival.de.